Ja, liebe Freundinnen und Freunde des gepflegten Ideequadrat-Podcasts, ich habe überlegt, ob ich irgendwie professioneller meinen Podcast beginne und beispielsweise auch so ein Intro einbaue. Da bin ich mir jetzt noch nicht so richtig sicher, ob das eine gute Idee ist. Mein Name ist auf jeden Fall Henrik Epe. Vielleicht sollte ich das mal irgendwie vorweg sagen. Ich glaube, das habe ich hier in diesem Podcast schon länger nicht mehr erwähnt. Es geht um die Themen soziale Arbeit, Sozialwirtschaft, Sozialmanagement, alles, was sozusagen sich mit sozialen Organisationen beschäftigt, Organisationen, die in den im Kontext der Wohlfahrt sozusagen zu Hause sind, also von Caritas, Diakonie, dem Deutschen Roten Kreuz, AWO, dem Paritätischen und so weiter und so weiter. Es gibt noch den Zentralwohlfahrtsverband der Juden oder Zentralwohlfahrtsstelle der Juden, glaube ich, so heißt es genau. Das sind sozusagen die großen Wohlfahrtsverbände, mit den Organisationen beschäftige ich mich hier in diesem Podcast und das Ganze jetzt schon ein bisschen länger, seit einigen Jahren auf Ideequadrat und jetzt gerade in dieser Zeit, Krisenzeit, Corona-Krisenzeit, ist es natürlich nochmal besonders spannend. Auf der einen Seite natürlich das Thema Homeoffice, also viele von euch sind zu Hause, müssen zu Hause arbeiten, aber das klappt natürlich in sozialen Organisationen nicht ganz so einfach. Einige Bereiche sind natürlich geschlossen, Kitas, Kindergärten, das merkt man. Gleichzeitig gibt es wiederum Notgruppen, aber gerade im Bereich der Gesundheitsberufe, also Pflege in Krankenhäusern, Pflege aber auch in Altenheimen und so weiter, gibt es natürlich hochgradig, ja, inzwischen nennt man das systemrelevante Berufe in diesem ganzen Gesundheitskontext, was natürlich auch dann spannende Auswirkungen auf deren Organisationen hat, also ja, die dahinterliegenden Organisationen. Darum geht es hier in diesem Podcast. Ich habe versucht, jetzt in dieser Homeoffice-Zeit, jetzt seit fast zwei Wochen immer mal wieder ein bisschen regelmäßiger Podcasts aufzunehmen. Und jetzt auch diesmal will ich einen Beitrag vertonen sozusagen, den ich auf meinem Blog geschrieben habe. Für mich ist es einfach oftmals so, dass ich Dinge gerne nachlese, aber ich auch die Möglichkeit liebe, Dinge anzuhören, beispielsweise beim Joggen. Und dafür soll jetzt dieser Podcast auch da sein. Ich habe geschrieben über oder mir Gedanken gemacht über Slack in sozialen Organisationen. Slack in sozialen Organisationen hat natürlich erstmal ganz wenig nur mit der Krise selber zu tun, aber es gibt natürlich Auswirkungen darauf und die will ich mit euch oder will ich dir sozusagen näher bringen mit diesem Beitrag. Slack lässt sich definieren als Fettpolster oder als Überschuss, den Organisationen anhäufen. Ich bin da vor einer Zeit über einen Beitrag von Stefan Kühl gestolpert. Stefan Kühl lohnt sich auf jeden Fall, sich mit ihm zu beschäftigen. Organisationssoziologe an der Uni Bielefeld und selber auch Unternehmensberater bei Metaplan, schreibt tolle Beiträge, die sehr, sagen wir mal, sachlich sind und viele Themen in diesen modernen Management-Moden-Zeiten, zumindest vor Corona, ins rechte Licht gerückt haben oder immer wieder rücken. Und er schreibt in einem Beitrag über Krisen in Organisationen oder über Organisationen sozusagen in Krisen und die Frage, ja, wie es oder wie da deren, ja, sagen wir mal, deren Entwicklung sozusagen in den letzten Jahren, welche Auswirkungen die jetzt haben in der Krisenzeit. Er schreibt, und da bin ich sozusagen hängen geblieben, jetzt zitiere ich aus dem Beitrag, den ich auch in den Shownotes verlinke: Eine Armee hält sich Ersatzteile für Panzer auch dann vorrätig, wenn kein militärischer Konflikt bevorsteht. An zentralen Bahnhöfen unterhalten staatliche Verkehrsbetriebe Pools von Technikern, die komplizierte Fehlerquellen beseitigen können, auch wenn deren Qualifikation nur selten nachgefragt wird. Ein Landkreis erklärt sich bereit, Krankenhausbetten zu finanzieren, die nicht permanent gebraucht werden, um auf eine Katastrophe oder eine Pandemie eingestellt zu sein. Da sieht man schon sozusagen die Verknüpfung sofort an die an das Thema der Krise und an Corona. Ich habe dazu dann weiter geschrieben, dass es in Unternehmen oder Organisationen unter dem Schlagwort wie dem Outsourcing oder auch dem Lean-Management versucht wird, diese Fettpolster-Slack möglichst gering zu halten beziehungsweise eher abzubauen in normalen Zeiten. Auch viele von den agilen Management-Konzepten dienen dazu, nicht nur effektiver, sondern eben auch effizienter zu arbeiten. So besteht eben eine teilweise auch berechtigte Hoffnung agilen Arbeitens darin, dass die Menschen in iterativen Schleifen schneller das Richtige tun, ja, also sehr effektiv arbeiten, als an der Notwendigkeit der Kundinnen vorbeizuarbeiten und in der Wasserfalllogik tolle, aber nicht wirklich zweckmäßige Produkte zu entwickeln. Daraus ergibt sich dann zwangsläufig eine höhere Effizienz, da der Verlust, also der Slack, die Fettpolster verringert werden können, ohne an Wirkung, Wertschöpfung oder wie auch immer man das sonst so nennt, einzubußen. Hier ließe sich jetzt ansetzen und kritisch auch auf die aktuellen Management-Moden schauen, die unter den oben genannten Schlagworten verkauft werden. Also ja, agiles Management wird eben oftmals auch als, sagen wir mal, Buzzword missbraucht und auf alles gestülpt, was halt irgendwie nicht bei drei auf den Bäumen ist. Das ist aber eigentlich nicht das Anliegen dieses Beitrags, denn wenn man Agilität tatsächlich ernst meint, dann bin ich davon überzeugt, dass die hinter den agilen Arbeitsweisen liegenden Prinzipien gerade in hochdynamischen Zeiten Organisationen robuster werden lassen. Ja, also die Dynamik robust als Begriff kann man mal nachgoogeln, wer dazu Lust hat, das lohnt sich. Robuster als klassische Organisationsprinzipien. Aber dazu werde ich sicherlich nochmal hier was schreiben oder eben auch auf diesem Podcast jetzt des Öfteren noch was veröffentlichen. Mein Interesse am Beitrag von Stefan Kühl wurde spätestens bei den folgenden Zeilen dann nochmal geweckt oder nochmal eher anders ins Licht gestellt. Er schreibt in dem Beitrag weiter, ich zitiere jetzt wieder, besonders unter Innovationsgesichtspunkten können Fettpolster eine zentrale Funktion in Organisationen erfüllen. Ein Unternehmen, welches sich perfekt einer bestimmten Marktsituation angepasst hat und ihre ganze Organisation auf die effiziente Bedienung dieser Marktnischen ausrichtet, kann ein grundlegendes Problem bekommen, wenn sich die Marktsituation ändert. Es sind keine überschüssigen Ressourcen mehr vorhanden, mit denen es sich auf neue Gegebenheiten effektiv einstellen kann. Das Unternehmen ist zwar aufgrund des Abbaus von Ressourcen, Puffern und Fettpolstern an die Marktsituation angepasst, aber eben nicht mehr anpassungsfähig. Zitat Ende. Ich habe in meiner Masterthesis damals, jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, die Zeit vergeht, über die Innovationsfähigkeit sozialer Organisationen geschrieben und am Ende 10 Thesen aufgestellt, wie Innovationsfähigkeit sozialer Organisationen zu steigern ist. Also es geht nicht um Innovationsentwicklung, sondern die Innovationsfähigkeit der Organisation. Und in These 3 zur Steigerung der Innovationsfähigkeit sozialer Organisationen schreibe ich damals oder habe ich damals geschrieben, dass Organisationen der Sozialwirtschaft ihren Finanzierungsmix so ausgestalten müssen, dass über Slack Resources, so habe ich das genannt, also Slack Resources, Puffer-Ressourcen sozusagen, Anreize für innovationsorientierte Mitarbeiterinnen und Teams bereitgestellt werden können. Ja, also wir brauchen, um Innovation zu entwickeln, Anreize, ja, die bereitgestellt werden können und die müssen bereitgestellt werden, beispielsweise über Slack Resources, also Puffer, die Organisation bildet, damit man halt sozusagen Innovation vorantreiben kann, neue Entwicklungen vorantreiben können, um damit eben auch anpassungsfähig oder innovationsfähig bleiben zu können. Soweit so klar, ja. Also ist, glaube ich, wirklich keine Raketenwissenschaft, die da jetzt irgendwie hinten dran steht. Und Menschen wie ihr, die jetzt hier diesen Podcast hört und sich und euch wahrscheinlich auch schon länger mit sozialen Organisationen befasst, Ihr wisst sozusagen bei den obigen Zeilen, die ich da jetzt gerade geschrieben bzw. Vorgetragen habe, dass das theoretisch alles schön und gut ist, die Realität jedoch so aussieht, dass sich soziale Organisationen seit Jahren einem Spardiktat ausgesetzt sehen, das die Luft zum Atmen nimmt, auch wenn das halt irgendwie in Corona-Zeiten ein komisches Bild ist. Diese Organisationen, also eure Organisationen, kämpfen damit, dass sie trotz gestiegenen Anforderungen, also ja, neuen Anforderungen, komplexeren sozialen Problemlagen, ja, da kommen ganz viele Aspekte zusammen, demografische Entwicklungen, aber auch sowas wie technologische Entwicklungen, Digitalisierung und so weiter, also alles diese ganzen Themen und starkem Fachkräftemangel, wird eine spannende Entwicklung sein, sehr wahrscheinlich auch nach Corona bestehen bleibt, weil man nicht einfach so mal eben Leute für den sozialen Bereich nutzen kann, wenn man das negativ ausdrücken will, dass trotz Fachkräftemangel nicht mehr finanzielle Mittel zur Verfügung stehen. Ja. An Slack, also die Anhäufung von Puffern, ist dabei gar nicht zu denken. Ja. Also das werden einfach zu wenig Mittel bereitgestellt. Ja, es geht natürlich insgesamt nicht nur darum, mehr zu haben. Dieses Mehr muss eben auch effizient und effektiv eingesetzt werden, also für die richtigen Dinge und auch wirtschaftlich effizient eingesetzt werden. Das ist keine Frage. Aber es geht zumindest darum, so viel zu haben, dass es zu mehr als den Grundbedarfen reichen muss, um innovativ agieren zu können. Damit ist es eigentlich auch für soziale Organisationen, also nicht eigentlich, damit ist es auch für soziale Organisationen geboten, also überlebenswichtig, Slack überhaupt anhäufen zu können, also überhaupt irgendwie was ausbilden zu können, um Innovation vorantreiben zu können. Wieder zurück zu dem Beitrag von Stefan Kühl, weil ja, den fand ich da wirklich ganz passend. Das ist nochmal ein anderer Beitrag, an dem ich den vorletzten Absatz mit den Schülern besonders nett finde. Da müsst ihr mal draufschauen in diesem Beitrag. Das lohnt sich, da reinzulesen. Wie gesagt, ist auch verlinkt in dem Blogbeitrag, aber auch hier in den Shownotes. Darin schreibt er, in Krisen zeigt sich, wie stark Organisationen auf Effizienz getrimmt sind und wie viel Puffer ihnen dabei gelassen worden ist. Das Spiel ist dabei immer das gleiche. In Phasen des Normalbetriebs schlägt die Stunde der Rationalisierer. Puffer, der Slack der Organisation werden immer weiter reduziert und die Organisation wird auf Effizienz getrimmt. Im Fall der Krise wird hektisch versucht, die Folgen dieser fehlenden Puffer abzufedern und ohne Blick auf die Kosten zusätzliche Ressourcen mobilisiert. Das sieht man ja beispielsweise an dem Rettungsschirm, der jetzt gerade, also das Zitat ist zu Ende, das sieht man jetzt an dem Rettungsschirm, der bereitgestellt wird mit Millionen und Milliarden Euro für Unternehmen, um die Wirtschaft am Laufen zu halten sozusagen. Wenn aber soziale Organisationen schon in normalen Zeiten auf pure Effizienz und teilweise auch weniger getrimmt wurden, haben sie in der aktuellen Lage, ja, also wo eigentlich Slack benötigt würde, ja, echte Probleme. Also ich wollte erst kaum Überlebenschancen schreiben in dem Blogbeitrag, aber dafür sind die Bedingungen der Organisationen zu unterschiedlich. Also es gibt unterschiedliche Organisationen mit unterschiedlichen Rahmenbedingungen. Gerade kleine freie Träger oder sowas haben jetzt in der aktuellen Situation echte Überlebensprobleme. Ja, auch soziale Organisationen rücken jetzt unter den Rettungsschirm, Gott sei Dank, selbst wenn die Diskussion darum lang gedauert hat. Ich habe in dem Beitrag da ein paar Links drin gesetzt, wo man das nochmal genauer nachlesen kann. Aber das beschriebene Dilemma wird natürlich deutlich. Zuerst wird alles reduziert und projektfinanziert, ja, in den sozialen Organisationen, nur um anschließend in große Finanzierungsstürme zu verfallen, kopflos ausgegeben, also Gelder ausgegeben werden und die Gefahr besteht, dass die Mittel häufig auch den Falschen zugutekommen, das muss man auch ganz klar sagen. Und selbst für die Systemrelevanz sozialer Berufe musste eben bis zuletzt in den Diskussionen um den Rettungsschirm gerungen werden. Ja, also es war nicht mal eben so einfach zu sagen, dass soziale Berufe systemrelevant sind. Ja. Eine richtige Lösung an dieser Stelle ist natürlich ein bisschen schwierig. Auch Stefan Kühl, ja, Organisationssoziologe, lässt die Lösung offen. ja, Soziologe beschreibt oder beobachtet, aber mehr auch nicht. Ich finde die dahinterliegende Haltung aber erst einmal auch gar nicht so schlecht. Also zur Reaktion darauf, was kann man tun? Zunächst mal demütig beobachten, was, wie und wo gerade vor sich geht. In meinem eher persönlichen Beitrag, den ich auch beim letzten Mal in der letzten Podcast-Episode vertont habe, habe ich zitiert, dass Demut im Sinne von Bescheidenheit der Arroganz diametral gegenübersteht. Darin heißt es, dass sich Demut offenbart in der Akzeptanz einer die eigenen Kompetenzen übersteigenden schwierigen oder gefährlichen Anforderung offenbart. Also niemand weiß, wie es genau und was überhaupt genau aktuell richtig geht. Also erstmal langsam machen und beobachten, ja, was in der aktuellen Krise gerade wirklich wichtig ist, heißt konkret halt den Betrieb aufrecht, ja, versucht weiterzumachen, aber verfallt dabei nicht in kopflosen Aktionismus. Das zeigt sich gerade an manchen Stellen, habe ich das Gefühl, dass wahnsinnig viel getan wird, beispielsweise auch bei diesem Hackathon Wir versus Virus. Ich kritisiere das überhaupt nicht, finde es unfassbar krass und super, was da passiert ist. Die Frage ist, wie gelingt es, sowas in nachhaltige Entwicklungen zu übertragen. Bin ich mal sehr gespannt drauf. Sehr wahrscheinlich, da bin ich auch sehr gespannt drauf, wird es vielleicht sogar einen eigenen Hackathon geben für die Sozialwirtschaft. Da basteln gerade ein paar Leute dran rum. Mal gucken, wie es da morgen am Montag dann weitergeht. Ja, also kein Aktionismus, das will ich damit nur sagen. Auch wenn die mehr als verständliche Angst wächst, besteht erstmal und dann auch wächst, nicht zu wissen, was kommt und die Flucht eine Reaktion auf die Angst ist. Ja, die Flucht nach vorne, also die Handlung der Aktionismus, eine Reaktion auf die Angst ist. Völlig verständlich. Wichtig finde ich als nächstes eine handlungsbezogene Selbstreflexion. Das klingt ein bisschen seltsam, heißt aber nur, immer wieder auch in diesem stressigen Krisenalltag zu reflektieren, wenn im Alltag irgendwie die Zeit dazu besteht, selber als Mensch, vielleicht als Führungskraft, vielleicht als Team auch die Möglichkeiten und Zeiten zu nehmen oder als Gesamtorganisation, was denn gerade getan wurde. Also was waren die letzten Schritte? Haben sich damit eure Hoffnungen tatsächlich erfüllt von dem, was ihr eigentlich erwartet habt, was eigentlich die Hypothese hinter oder die Annahme war hinter dem, was ihr machen wolltet? Und dabei habe ich hier in dem Beitrag ein paar Fragen aufgeschrieben. Was könnten wir nächstes Mal anders machen? Inwieweit ist das eingetreten, was wir erwartet haben? Welche Erwartungen haben wir mit unseren Handlungen und Entscheidungen verbunden? Was waren eigentlich die Annahmen sozusagen? Warum haben wir das getan, was wir getan haben? Und was könnte auch der nächste Schritt sein? Wichtig auch in diesem Kontext wiederum keine Detailplanung. Ich habe gerade eben bei der Sabine Depew auf ihrem Twitter-Profil gelesen, wenn du Gott zum Lächeln bringen willst, dann mach einen Plan. Finde ich ganz passend. Also wie gesagt, keine Detailplanung, müssen wir nicht großartig mehr drüber reden. Gerade in dieser Zeit auf sich zu fahren, sondern wirklich halt irgendwie zu gucken, was möglich ist. Genau, diese Möglichkeiten zu sehen, anstatt die Ziele zu setzen, glaube ich, ist auch ein wichtiger, relevanter Aspekt in dieser heutigen Zeit. Also die Frage zu stellen, welche Optionen sind denn eigentlich gerade da, welche Möglichkeiten haben wir, wen kennen wir, wer kann helfen, uns einen Schritt voranzubringen. Diese Fragen stelle ich mir natürlich gerade auch selber ganz intensiv. Ja, das Geschäftsmodell von Idee-Quadrat sozusagen steht auch ein bisschen in Frage. Ja, also Workshops, Beratungen, Begleitungen, Strategieentwicklungsworkshops und so weiter sind natürlich gerade ein bisschen zurückgefahren. Aber die Fragen, welche Möglichkeiten ich gerade habe oder wen ich gerade kenne, mit dem ich sozusagen andere Sachen zusammen machen könnte, die sind natürlich jetzt gerade hilfreicher als die Frage nach der Zielsetzung. Also welches Ziel will ich denn unbedingt dann und dann erreichen, da aktuell zumindest niemand weiß, wo denn das Ziel überhaupt sein kann. Als wichtiger und letzter Schritt in diesem ganzen Kontext ist das Vertrauen natürlich ein wesentlicher Aspekt. Trotz aller Weichheit im Begriff des Vertrauens wird sich hoffentlich unsere gesamte Gesellschaft hin zu mehr Vertrauen bewegen. Ich bin da ziemlich fest von überzeugt, dass viel des Drucks in Organisationen durch extremes Misstrauen entsteht und man eigentlich gar nicht, das Vertrauen sozusagen dem überhaupt Raum bietet. Das ändert sich gerade beispielsweise alleine über die Notwendigkeit, den Zwang, ins Homeoffice zu wechseln und Dinge von zu Hause aus zu erledigen und der Feststellung, dass man es nicht mehr kontrollieren kann, auch als Führungskraft selbst, wenn man das noch so gerne wollen würde. Die Behörden können schon jetzt nicht mehr kontrollieren, wohin welche Gelder fließen und wie diese verwendet werden. Die Geschäftsführung auch nicht, auch wenn sie das vorher noch so gerne gemacht hätten. Mitarbeiterinnen werden ins Homeoffice eben geschickt und deren Chefs vertrauen plötzlich zwangsweise und stellen dann fest, dass es sich sogar lohnt. Anderen Menschen Vertrauen entgegenzubringen, hilft übrigens immer, sich gemeinsam in unsicheren Gefilden zu bewegen. Ja, also in solchen Situationen wie jetzt gerade, wo es halt wirklich sehr, sehr unsicher ist und unsicher wird, wohin sich unser Leben, unsere Gesellschaft entwickelt, da hilft es natürlich, sich gegenseitig zu vertrauen und gemeinsam Dinge voranzutreiben. Die aufmerksame Leserin oder der aufmerksame Hörer jetzt in diesem Fall merkt schon hier, dass die Handlungsempfehlungen, ich habe das extra in Anführungsstrichen gesetzt, weil wie könnte ich mir sowas überhaupt herausnehmen, Handlungsempfehlungen zu leisten für soziale Organisationen, die ohne Slack in der Krise handlungsfähig bleiben müssen, sehr stark an Werthaltungen orientiert sind. Ja, Vertrauen oder die offene Selbstreflexion können eben helfen, Orientierung im Chaos zu bieten. Zweckrationale Organisationsverständnisse, also sowas wie, wir regeln einfach alles, dann funktioniert das so, wie wir das wollen, kommen natürlich in solchen Situationen voll an ihre Grenzen und durchwursteln, also ja, der Blick auf die Möglichkeiten, eben sagen wir mal Segeln auf Sicht oder wie auch immer man das so nennen will, ebenso wie das iterative Vorgehen dieser agilen Arbeitsweisen hilft, unternehmerisch auf Krisen zu reagieren und Tag für Tag echte Probleme zu lösen. Damit sind wir bei echten agilen Prinzipien sowie Vorgehensweisen und Methoden des Unternehmertums trotz oder aufgrund, ja, gerade wegen den fehlenden Fettpolstern, trotz fehlendem Slack, ja, um diesen Begriff vom Anfang wieder aufzunehmen. Und die Frage ist, ob hier nicht schon immer eine der zentralen Stärken sozialer Organisationen lag oder jetzt eben auch liegt. Existieren die sozialen Organisationen, existieren deine Organisationen, eure Organisationen nicht, um echte Probleme zu lösen? Das können wir ja als Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter im sozialen Sektor, als Professionelle in diesem ganzen Kontext, auch jetzt in dieser Krise. Ja, uns bleibt nicht viel anderes übrig, als zu handeln. Jetzt hoffe ich, dass dir der Beitrag gefallen hat und du vielleicht ein, zwei Aspekte mitnehmen kannst davon oder konntest. Ich hoffe, mich schnellstmöglich wieder zu melden und mit einem neuen Beitrag auf euch zuzukommen. Es wird sicherlich das Thema New Work eine Rolle spielen. Allerdings nicht New Work aus der Perspektive der Organisationsentwicklung, sondern New Work aus der Perspektive der Gesellschaftsgestaltung, weil ich glaube, wir müssen schon jetzt anfangen, an neuen Ideen für die Gesellschaft zu überlegen. Und New Work könnte eine Option sein von mehreren, um weiter in die Zukunft zu denken mit unserer Gesellschaft. Jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß beim Bügeln, viel Spaß beim Homeoffice in der Badewanne oder viel Spaß bei was immer auch du gerade tust. Vielleicht bist du gerade joggen, trotz Wintereinbruch, den wir heute hier am Kaiserstuhl hatten. Wir waren eben wandern. Und dann hat es geschneit und die Kids waren nicht so richtig begeistert davon, weil gestern hat es noch ungefähr 25 Grad. Nee, nicht ganz, aber 18 hatten wir gestern hier und heute schneit es. Aber es ist jetzt auch kurz vor April. Egal, jetzt viel Spaß an diesem schönen Nachmittag. Macht's gut, bis dahin. Bleibt gesund vor allen Dingen. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Aspekte. Bleibt gesund und ciao, ciao.